Deutschlandfunk. Der Tag.
Es sind unglaubliche Geschehnisse, die mich fassungslos gemacht haben und die ich in den 46 Jahren Polizeidienst, die ich bislang hinter mir habe, noch nicht erlebt habe.
Das sagte Stuttgarts Polizeipräsident Franz Lutz zu den Krawallen in der Stadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Mehrere hundert Menschen hatten da randaliert, Geschäfte zum Teil geplündert und PolizistInnen angegriffen und verletzt. Was man bislang über diese Geschehnisse und vor allem auch mögliche Gründe weiß, das habe ich mit unserer Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg, Uschi Götz, besprochen. Und mit unserer Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein habe ich mich unterhalten über die Beziehungen der EU zu China. Da gab es heute ein virtuelles Treffen, eine Videokonferenz zwischen den Spitzen von EU und China. Es ging unter anderem um ein Investitionsabkommen. Immer lauter werden aber auch Forderungen an die EU, sich bezüglich China stärker zu positionieren. Die Grünen-Politikerin Margarete Bause hat dazu im Deutschlandfunk zum Beispiel gefordert:
Das erste wäre ein Sanktionsgesetz, das es der EU erlaubt, schwerste Menschenrechtsverletzungen in China zu sanktionieren. Das andere ist natürlich auf der wirtschaftlichen Ebene, dass im Investitionsabkommen, in den Handelsabkommen, dass tatsächlich Menschenrechtsverpflichtungen mit aufgenommen werden.
Wie sich das Verhältnis der EU zu China in letzter Zeit verändert hat, das klären wir in dieser Episode. Das ist der Tag im Deutschlandfunk an diesem 22. Juni 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Die Aufräumarbeiten in Stuttgart waren heute noch in vollem Gange. In der Nacht zu Sonntag war es dort zu Krawallen gekommen. Uschi Götz in Stuttgart, lass uns erstmal ganz kurz rekapitulieren. Was weiß man jetzt inzwischen darüber, was da genau von Samstag auf Sonntag passiert ist?
Also das Ganze fing wohl an um 23.30 Uhr. Da ist ein junger Mann kontrolliert worden und also hier an der Stelle finde ich auch sehr interessant, der stellvertretende Polizeipräsident Thomas Berger, der hat gestern in einer Pressekonferenz betont, dieser Mann, der da kontrolliert wurde und hat mehrfach gesagt, das war eine Routinekontrolle und er hat gesagt, diesen Mann, den wir da kontrolliert haben, das war ein Deutscher und dieser Deutsche hatte eine weiße Hautfarbe. Also das war eine Routinenkontrolle und kurz danach ging das wohl los, urplötzlich. Zunächst gingen wohl 300 Personen, vermummte Personen, auf die Polizisten los, also auf die, die kontrolliert haben wohl und später auch auf andere. Und später wurden das 500, insgesamt wohl hat die Polizei gezählt. Sie griffen die Polizei an, diese 500 Leute traten gegen die Polizisten, warfen Steine. Die ganze Königsstraße ist die Haupteinkaufsmeile in Stuttgart, kann man sagen, die beginnt da am Hauptbahnhof. Und die wurde plötzlich zum Schauort von Gewaltexzessen. Steine, wie gesagt, wurden geworfen und danach fingen Plünderungen an. Steine flogen in Schaufenster und plötzlich ging es da richtig los. Was total eindrücklich für mich war, ich bin gestern so gegen 8:30 durch die Königsstraße in Stuttgart am Morgen gelaufen und ein Pfarrer machte mich auf so eine Blutspur aufmerksam, die wirklich komplett durch diese Königsstraße sich gezogen hat. Überall Blut,
oh, krass.
Richtige Blutlachen.
Okay. Und die Polizei hat jetzt gesagt, sie geht nicht davon aus, dass es politisch motiviert ist, sondern es war die Rede von der sogenannten Party- und Eventszene. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Gibt es überhaupt eine homogene Partyszene?
Also ich bin öfters im Schlosspark, im Schlossgarten unterwegs, eben weil der baden-württembergische Landtag da ist. Ich habe das jetzt noch nicht als solche identifizieren können, als eine geschlossene Szene, auch nicht in der Stuttgarter Innenstadt. Es gibt da immer viele junge Menschen, die zurzeit natürlich auch draußen sitzen, aber ich denke, das hängt jetzt auch mit Corona zusammen. Ob sich das alles als wirklich eine Party- oder Eventszene zusammenfassen lässt, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln und ein Clubsprecher hat sich da auch gestern vehement dagegen gewehrt. Was ich wahrnehme, das sind tatsächlich verschiedene Gruppen, da sind einmal Leute dabei, die sitzen und hören Musik und tun was auch immer und dann gibt es einen großen Teil, auch das ist zu beobachten und das sieht man vor allem am Abend. Die trinken eben nicht nur Fanta, sondern die trinken echt härtere Sachen und die nehmen wahrscheinlich auch Drogen. Und auch das habe ich zum Teil gesehen und andere auch. Ein Teil von denen geht speiend in die Knie irgendwann mal, die liegen dann da rum und andere werden, und das haben wir jetzt wohl beobachtet, dann regelrecht zu Tieren. Aber ich sehe manchmal wirklich also jetzt keine geschlossene Szene.
Und wenn du das so erzählst, und ich weiß auch aus dem Vorgespräch, dass es auch an den vergangenen Wochenenden schon mal Auseinandersetzungen gab, ist das jetzt also was, einfach quasi eine extreme Form, also wirklich extreme Gewalt, von etwas, was sich aber vielleicht schon vorher so abgezeichnet hat?
Ja, also es gab an den vergangenen Wochenenden schon vereinzelt Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten. Einmal sind die Sicherheitskräfte in Stuttgart bei einem Einsatz regelrecht eingekesselt worden. Man war also schon vorgewarnt. Und das zeigt sich auch daran, dass die Polizeikräfte, das wurde auch gestern nochmal bestätigt bei der Pressekonferenz, dass die Polizeikräfte schon in den vergangenen Wochen ziemlich verstärkt wurden. Also die sind schon mit einer Hundertschaft mehr im Einsatz gewesen, gerade an den Wochenenden. Aber trotzdem, also mit dieser Eskalation hat ganz bestimmt gar keiner gerechnet.
Nun waren jetzt heute Mittag der Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bundesinnenminister Horst Seehofer vor Ort. Wie haben die sich zu den Ereignissen geäußert?
Ja, also die haben die Geschehnisse natürlich stark verurteilt. Es müsse jetzt eine starke Reaktion kommen. Die Täter müssten mit aller Härte bestraft werden. Das war so im Prinzip der Tenor. Und es war das blanke Entsetzen. Letztendlich auch nochmal brachte Kretschmann, Ministerpräsident Kretschmann, zum Ausdruck. Und also was auch ganz klar war, und das war auch eine sehr, sehr berührende Geste, alle haben sich wirklich direkt an die Polizeibeamtinnen und Beamten gewandt, die da waren, und haben sich nochmal bei denen bedankt für diesen Einsatz und auch für das Hinhalten sozusagen und haben sich alle solidarisch hinter die Polizei gestellt.
Ja, dann lass uns dann nochmal genauer drauf gehen, denn es gibt ja, zumindest Versuche für Erklärungen oder zumindest kursieren verschiedene Vermutungen, was jetzt eigentlich genau dazu geführt haben könnte, dass da so Gewalt gegenüber PolizistInnen ausgeübt worden ist. Unter anderem hieß es, dass es auch daran liegen könnte, dass in politischen Debatten zum Beispiel das Thema Rassismus im Zusammenhang mit Polizei genannt worden ist. Wie schätzt du das ein zum jetzigen Zeitpunkt?
Ja, ich denke schon. Und das ist ja auch wirklich auch ein Grund, der hier benannt wurde, auch gleich jetzt in die politische Diskussion mit eingebracht wurde. Zum Beispiel sagt der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, die Gewalt sei auch eine Folge eben von dieser politischen Stimmungsmache gegen die Polizei. Und wenn die SPD-Vorsitzende Saskia Esken der Polizei ein Rassismusproblem unterstelle, fühlen sich die Krawalltäter in ihrem Tun bestätigt. Und tatsächlich denke ich, da kommt sehr viel zusammen im Moment. Da ist so ein bisschen wie der Damm gebrochen. Und die Diskussion um die Polizei gehört da eben auch dazu. Die Beamten repräsentieren den Staat, sie stehen auf der Straße, also greift man sie an, wie das vielleicht auch schon in anderen europäischen Ländern so war, in den Vorstädten von Paris zum Beispiel. Und es ist auch hier so eine Enthemmung zu erleben, die jetzt eskaliert ist, zumindest jetzt in Stuttgart. Aber es hat sich schon länger sowas angebahnt, dass es wirklich, dass so eine Art Respektlosigkeit auch den Polizisten gegenüber zu beobachten war.
Du hattest jetzt am Anfang auch gesagt, dass durch Corona es dann auch so ist, dass halt mehr Menschen einfach draußen sich aufhalten, auch abends.
Ja klar, also ich meine, das war jetzt auch in den ganzen Wochen zu beobachten, den vor allem Schülerinnen und Schülern fehlte die Struktur, die saßen zum Teil schon morgens draußen, die hatten keine Schule, das funktionierte wohl alles gar nicht, also die haben sich zumindest jetzt nicht zu Hause hingesetzt und irgendwelche Dinge gelernt, die saßen oft schon am frühen Morgen da draußen. Das hat wirklich damit zu tun, glaube ich, auch, dass Vereine oder auch Fitnesscenter oder was auch immer eben geschlossen haben, Clubs, Bars zum Teil wirklich, dass es nirgends mehr diese Orte gab, wo einzelne Peergroups auch hin konnten und sich unter ihresgleichen verständigen, sondern dass eben alle in irgendeiner Form draußen waren. Corona-bedingt und es jetzt bis heute noch sind. Also es ist jetzt nicht so, dass in Stuttgart im Moment alles geöffnet hat, sondern wie gesagt, es findet bis jetzt immer noch alles draußen, vor allem eben in der Stuttgarter Innenstadt statt.
Und wie geht es jetzt in Stuttgart weiter? Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden?
Es soll an einem Konzept gearbeitet werden. Polizei und die Stadt Stuttgart werden da wohl zusammen kooperieren. die werden das Rad nicht neu erfinden müssen, weil das Ganze, das gibt es im Prinzip schon in Freiburg. Da ist, kann man eine Blaupause nehmen. In Freiburg, in der Universitätsstadt Freiburg, ist schon vor Jahren die Situation zum Teil eskaliert. Einmal war es mit Alkohol, einmal mit Gewaltexzessen. Und da hat man wirklich eine Struktur reingebracht, das sichere Freiburg, ein Konzept geschaffen, an dem die Polizei daran beteiligt ist. Das heißt, die Polizei, die Präsenz wird wesentlich erhöht und es gibt eine eigene Ermittlungsgruppe innerhalb der Polizei, die zum Beispiel jegliche Ausschreitung, die vor allem auch in Freiburg an den Wochenenden stattfinden, jegliche Ausschreitungen oder Auffälligkeiten werden sofort verfolgt. Also da läuft keiner rum, der irgendwas gemacht hat, der da davonkommt. Also es folgt sofort eine Aufmerksamkeit in Richtung dieser Täter. Es sind meist männliche Täter. Und von daher denke ich, dieses Konzept wird man mit Sicherheit auch in Stuttgart anwenden werden.
Bei der Videokonferenz von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel mit dem chinesischen Regierungschef Li Keqiang und dem Präsidenten Xi Jinping ging es heute unter anderem um das Investitionsabkommen. Über dieses Abkommen, da wird schon seit fast 7 Jahren verhandelt, also keine leichten Verhandlungen. Und ich habe unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein heute Mittag gefragt, wie sich eigentlich das Verhältnis in dieser Zeit zwischen EU und China verändert hat.
Wenn wir mal einen Schritt zurücktreten und uns an das vergangene Jahr erinnern, da gab es schon eine Art Anpassung dieser EU-China-Strategie. Man muss sich ja vor Augen führen, dass man eigentlich bisher China vor allen Dingen als eine aufstrebende Wirtschaftsmacht angesehen hat, als einen großen Handelspartner. Und viele Staaten der Hoffnung unterlegen sind, dass sich China auch politisch, auch vom Gesellschaftssystem her, mehr und mehr westlichen Standards annähern würde. Das ist ganz klar nicht passiert. Wir haben eine massive Verschlechterung der Menschenrechtslage gesehen. Es gibt viele, viele Beispiele, die man hier anführen kann. Das hat im vergangenen Jahr insofern schon zu einer nicht revolutionären, aber doch graduellen Anpassung der China-Strategie der EU geführt, indem man China jetzt nicht nur einen Verhandlungspartner, einen Kooperationspartner, einen ökonomischen Wettbewerber nennt, sondern auch einen Systemrivalen. Bei den Unterschieden zwischen den Gesellschaftsmodellen Chinas und Europas ist das natürlich noch eine sehr zarte Formulierung. Selbst die trifft schon auf großes Unbehagen in China. Da wird dann gefragt, was heißt denn das, ein systemischer Rivale, und heißt denn, wir sind überall jetzt nur noch Rivalen? Man hat versucht, mit dieser Formulierung doch auch ins Bewusstsein zu heben, welche großen Unterschiede es einfach auf der Ebene gibt, dass man die nicht einfach verschleiern kann weiter. Man ist bei dem Investitionsabkommen nicht weitergekommen bisher, daher die Hoffnung, heute nochmal so einen Schub zu bekommen durch diese virtuelle Konferenz auf höchster Regierungsebene zwischen der EU hier und China auf der anderen Seite. Ob das wirklich so kommt, ich bin mal gespannt. Ich glaube, die EU wacht insofern auf, als sie sieht, dass sie sich möglicherweise darauf einstellen muss, dass sie nicht weiterkommt mit ihren Wünschen und Hoffnungen, dass sie die zwar deutlich machen wird, aber dass sie sich auch überlegen muss, wie sie ihre eigenen Interessen besser verteidigen kann.
Und wenn wir jetzt schauen, wir sind immer noch in der Corona-Pandemie, inwiefern hatte die einen Einfluss auf das Verhältnis zwischen der EU und China?
Wenn wir uns mal zurückerinnern, das ist ja noch nicht so lange her, Anfang des Jahres. Das ging ja damals auch durch, ich will nicht sagen, wie alle Medien, aber wer wissen wollte, konnte das ja auch wahrnehmen, dass der Ausbruch der Pandemie wirklich systematisch vertuscht werden sollte. Die Informationen wurden unterdrückt. Diejenigen, die Wissenschaftler, die sich getraut haben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, wurden verfolgt. Einige sind auf mysteriöse Art und Weise vorübergehend verschwunden, wenn ich mich richtig erinnere. Also es gab da wirklich ein Problem. Dann setzte eine Desinformationskampagne, die bis heute andauert, die natürlich China auch von sich weist, aber es wird ja auf EU-Ebene wird das ja nachvollzogen, was da im Grunde genommen im Gange ist. Es gab Hilfen, jawohl, von der EU-Seite an China, es gab Hilfe dann wiederum auch von China an die Europäische Union, aber das hat doch, diese ganzen Umstände haben natürlich auch zu einem Vertrauensverlust auch bei der Wirtschaft geführt und haben das Verhältnis nicht unbedingt verbessert. Und dazu hat man hier den Ahnung, dass China wirklich auch mit sehr, sehr aggressiven diplomatischen Mitteln vorangeht. Wir haben dieses Beispiel in Frankreich zum Beispiel gesehen, wo auch mit Desinformation, mit gezielter Propaganda versucht wird, der EU zu schaden, hier zumindest einen Keil hineinzutreiben, die Europäische Union. Das sind alles problematische Entwicklungen und die Trends, die es vorher gab, sind durch Corona eigentlich nur noch verstärkt worden und rufen jetzt hier auch noch eine Antwort.
Schauen wir nochmal auf ein anderes Thema, das heute bei dem virtuellen Treffen wohl auch angesprochen werden soll, nämlich das Sicherheitsgesetz in Hongkong. Das ist sehr stark kritisiert worden, unter anderem das EU-Parlament hat letzte Woche auch gefordert, dass die EU sich eben klar positioniert für die Autonomie Hongkongs, zum Beispiel auch gezielte Sanktionen gegenüber China beschlossen werden sollen. Glaubst du, dass das realistisch ist, dass die EU sich dazu durchringen kann?
Naja, es gibt eine Reihe von Stellungnahmen dazu, wo nochmal klar gesagt wird, das Prinzip zwei Systeme wird damit verletzt. Diese Erklärungen sind graduell unterschiedlich scharf ausgefallen. Aber die Frage ist auch, werden diesen Worten Taten folgen? Und danach sieht es im Grunde genommen nicht aus. Und wenn man sich überlegt, wir haben es mit einem autoritären, wenn nicht totalitären Regierungssystem zu tun und was man von EU-Seite offiziell hört, dann ist das die Formulierung, wir haben mitunter unterschiedliche Interessen und Werte. Und das ist die Frage, ob es eben einfach dabei bleiben kann, dass man das doch relativ vorsichtig formuliert. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen abläuft. Auf offener Bühne jedenfalls gibt es zwar diese Kritik daran. Es wird gesagt, man muss das zurücknehmen. Das Sicherheitsgesetz in Hongkong etwa, aber die Unterdrückung der Uiguren, die insgesamt die Verschlechterung der Lage der Menschenrechte, ist nicht in der Weise öffentlich ein Thema, wie sich das sozusagen Menschenrechtsorganisationen zum Beispiel wünschen würden von der Europäischen Union und sagen, werft doch bitte mal euer wirtschaftliches Gewicht hier auch in die Waagschale. So weit sind wir noch nicht. Ich bin gespannt, ob es dazu noch kommt.
Und wenn wir Richtung USA schauen, da hat sich das Verhältnis ja sehr stark gewandelt. Also man setzt stärker auf die Abgrenzung, die Entkopplung von China. Zum Teil ist da sogar die Rede von einem neuen Kalten Krieg. Was hältst du von dieser Einschätzung, der Bewertung der Lage?
Also ich bin da sehr skeptisch. Ich erkenne an, man hat jetzt so einen Slogan gefunden und das mal in alle Köpfe hineingebracht. Wir haben zwei große Mächte in der Welt und wir haben da ein Problem, muss man sozusagen. Ich finde, es fallen vor allen Dingen die Unterschiede zum Kalten Krieg ins Auge und das, was wir im Augenblick nicht haben. Wir haben nicht eine ganz klar aufgeteilte Weltordnung. Man muss sich auch mal vor Augen halten, dass die Europäer nicht wählen konnten, welchem System sie sich anschließen wollen. Jedenfalls nicht Osteuropa konnte wählen. Das war eine ganz klare Okkupation, die da stattgefunden hat. Diese Probleme haben wir im Augenblick nicht. Und es ist ja auch interessant, was die USA angeht. So klar ist es ja auch nicht. Die EU laviert hier so ein bisschen rum und Josep Borrell sagte mit Bezug auf Frank Sinatra, I did it my way, ja, die Europäische Union müsse den eigenen Weg finden. Er hat gerade noch mal zugegeben, das hat er natürlich nur gesagt, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Also wie will die Europäische Union zwischen den USA und China den eigenen Weg finden, wenn man klar zugesteht, dass man natürlich, was die Werte und das Gesellschaftssystem angeht, viel näher bei den Vereinigten Staaten ist. Und wenn man sich jetzt noch vor Augen führt, dass angeblich sozusagen wie John Bolton das beschreibt in seinem neuen Buch, dass der amerikanische Präsident um Wahlkampfhilfe beim chinesischen Präsidenten gebeten hat. Ich glaube nicht, dass es das im Kalten Krieg gegeben hat, dass Washington um Wahlkampfhilfe in Moskau gebeten hat zum Beispiel. Das heißt, die Dinge sind doch sehr viel komplexer und vielschichtiger. Dazu kommt auch, dass natürlich auch im amerikanischen Kongress es sehr starke Kritik an China geht, was die Menschenrechte angeht. Es gibt Zweifel daran, ob das eine gute Idee ist, den Zugang zu den 5G-Netzen den Chinesen hier zu ermöglichen. Das ist eben nicht nur Trump. Von daher ist das sehr viel vielgestaltiger. Und was wir hören, hat China auch eher ein Interesse an einer Wiederwahl von Donald Trump als einer Wahl von Joe Biden, weil der als der professionellere und klügere angesehen wird, während Trump eben unberechenbar ist, aber vielleicht auch weniger ideologisch. Und wenn es ihm nutzt, dann sucht er eben die Verbrüderung mit autoritären Figuren und da verspricht sich China vielleicht auch einen Vorteil von. Also so einfach ist es aus meiner Sicht eben nicht.
Und einfach wird es wahrscheinlich auch nicht, das hast du jetzt schon mehrmals so angedeutet, quasi für die EU dann so, ja, die richtige Strategie zu finden, weil man einerseits nicht so ganz stark auf Abgrenzung setzt, aber auch gleichzeitig sich ja doch irgendwie ein bisschen stärker positionieren will. Welche Rolle spielt denn jetzt die deutsche Ratspräsidentschaft dabei, die ab dem 1. Juli übernommen wird? Da soll ja der Fokus auch auf China liegen, auf den Beziehungen.
Ja, die deutsche Ratspräsidentschaft ist natürlich sehr stark eingefärbt jetzt durch Krisenbewältigung, was Corona angeht. Und wir wissen ja, dieser Gipfel in Leipzig ist ja zunächst mal auch abgesagt worden wegen Grundpandemie.
Zwischen EU
es besteht
und China,
angeblich
ne?
ganz in genau China. Zwischen allen 27 Staats- und Regierungschefs und der chinesischen Führung. Begründung offiziell wegen der Corona-Pandemie. Man hofft nun noch einen weiteren Termin zu finden, womöglich noch in diesem Jahr. Ich sag mal so, also nicht alles, was die deutsche Ratspräsidentschaft sich vorgestellt hat, wird sie umsetzen können wegen der aktuellen Entwicklungen. Sie kann Impulse geben, aber sie ist natürlich auch eingebunden in der Europäischen Union. Also die Deutschen können jetzt auch nicht machen, was sie wollen. Natürlich wird sie sehr stark beobachtet werden, weil man weiß, Deutschland hat massive Wirtschaftsinteressen in China. Es ist auch bekannt, dass die Wirtschaftsvertreter der Bundesregierung da nicht zu zaghaft auf den Füßen stehen und eigentlich alles verhindern wollen, was zu einer Einschränkung der Wirtschaftsbeziehungen führt. Insofern ist Deutschland schon unter Beobachtung, denke ich. Wir haben es hier auch mit klugen Vertretern hier in Brüssel zu tun. Der ständige Vertreter etwa war lange Zeit Botschafter auch in China, also der weiß auch ungefähr, wovon er da redet. Ich glaube, die Analyse insgesamt, die von der Europäischen Union kommt, zu sagen, wir brauchen China als Partner, was die Klimapolitik angeht, außenpolitisch, Iran-Abkommen und so weiter. Das ist ja eine richtige Analyse. Nur wie will man all diese Ziele gleichzeitig erreichen? Wie will man sozusagen quasi Einhalt gebieten diesem autoritären Gebaren, das wir sehen? Wie will man die Wirtschaftsbeziehungen auf eine gute Grundlage stellen und gleichzeitig China als einen World Player behandeln, den man eben in vielen internationalen Fragen einfach auch braucht? Das ist von der Analyse her sicherlich zutreffend und sicherlich auch angemessener, als jetzt nur von einem Gegner zu sprechen. Aber wie man diese unterschiedlichen schwierigen Verhältnisse auf einen Nenner bringen kann, das muss man erst nochmal abwarten, und wie viel die deutsche Ratspräsidentschaft hier beitragen kann, das wird man sehen. Das wird sehr stark auch von der aktuellen Entwicklung in anderen Bereichen abhängen, denke ich mal.
Das war der Tag an diesem Montag, dem 22. Juni 2020. Ich freue mich über Feedback, Hinweise, Anregungen, Kritik. Gerne per E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz und sage bis zum nächsten Mal.